Herzlich willkommen beim Podcast der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. Aktuelle und historische Vorträge der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. Je nach Alter oder Ort der Aufnahme ist die Qualität der Aufnahme unterschiedlich. Wir bitten schon jetzt, dies zu entschuldigen. Die Vorträge sind in mehrere Folgen gesplittet, damit sie unkomplizierter gehört werden können. Wir freuen uns, Ihnen heute den Vortrag von Diplom-Ingenieur Werner Fuchs, Ehrenvorsitzender Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. vom 26. November 1996, gehalten beim Vortragsabend der Regionalgruppe Nürnberg, zu präsentieren. Thema: 40 Jahre GFA. Die Einführung und die abschließenden Worte werden von Diplom-Ingenieur Gerhard Mattner gesprochen. Ihr Jonas, die heutige Stimme der GFA e.V. Ich
darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Veranstaltungsabend der Gesellschaft für Arbeitsmethodik der Gruppe Nürnberg und ganz besonders natürlich und das aus vollem Herzen unseren Ehrenpräsident der Gesellschaft für Arbeitsmethodik, Herrn Werner Fuchs. Das Thema, das er sich gewählt hat, ist eigentlich vielsagend für ihn selber. Als Gründungsmitglied der Gesellschaft für Arbeitsmethodik, 40 Jahre GFA, 40 Jahre methodisches Denken, 40 Jahre Selbstmanagement, in einer Manier, meine ich, wie es kaum ein anderer hier uns vorführen konnte. Wir erleben ihn, Gott sei Dank, immer wieder, zumindest einmal im Jahr in Nürnberg. Und ich freue mich, lieber Werner, dass du jedes Jahr diesem Ruf gefolgt bist. Ich habe vorhin festgestellt, seit 10 Jahren darf ich hier diese Gruppe führen. Und seit 10 Jahren, ich glaube, es gab keine Unterbrechung, hat Werner Fuchs hier immer wieder einen Abend mit Begeisterung hier veranstaltet, mit hochmotiviert und vor allen Dingen diese Begeisterung auch rübergebracht. Also ich kann mich erinnern an viele Diskussionen, die wir dann danach hatten, wo es geheißen hat, der bringt was rüber. Und so sollte es uns eigentlich auch heute ergehen, Werner. Ich denke, mehr brauche ich nicht sagen. Wer einen Fuchs einmal erlebt hat mit Ideenfeuerwerk und sonstigen, der kommt eigentlich immer wieder. Ich komme immer gerne. Die anderen auch. Bitte schön.
Als ich 1945 von Fürth nach Ziegelstein laufen musste, weil ich von Coburg kam und ich studierte hier am Polytechnikum, in Fürth hat der Zug aufgehört, weil gerade ein Bombenangriff über Nürnberg gegangen ist. Und das ist ein Foto. Und so ähnlich sahen alle Großstädte in Deutschland aus. Und das war unsere Ausgangssituation. Und Parkinson hat ein Wort geprägt: Wenn Notzeiten vorhanden sind, ist es meistens eine Zeit für außergewöhnliche Leistungen. Und wir waren herausgefordert und haben gedacht, wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder heraus? Und ich werde meinen Rückblick auch so fassen, dass ich zeige, wie die Gründungsmitglieder, es leben nur noch zwei, einer bin ich und der andere ist Herr Zimmermann in Stuttgart, wie bei der Titanic, die kommen auch alle Jahre einmal zusammen und werden immer weniger. Das letzte Mal waren nur noch 8 Leute da, die damals als Babys vom Schiff geholt worden sind. Ich werde also den Meilenstein bringen und wenig Statistik und Zahlen, sondern mehr Erlebnisse. Und ich habe mir eingebildet, ich bringe gewisse Beispiele, die eventuell für Sie eine Anregung sein könnten. Was hatten wir damals für geistiges Gut bzw. für Methoden-Know-how? Und da gab es nicht allzu viel. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Ich hatte das Buch Lebensschule von 1932 von Caro Schmidt. Das haben wir auf der, ich bin auch Gasthörer gewesen, drüben an der Hindenburg-Hochschule, das ist heute die Universität. Und dann habe ich in meinem Tornister, ich habe ja mal in Erlangen und in Nürnberg nach dem Lazarett, als ich verwundet war, und deshalb konnte ich auch studieren, da habe ich diese Bücher immer dabei gehabt. Eins ist Biografie von Lindberg und diese Hälfte habe ich bei meinem Vater in der Bibliothek gefunden, Grazian und so weiter. Auf die komme ich aber noch zu sprechen. Eines der wichtigsten Selbstmanagement-Literaturen, auch in USA, ist Brendlins Biografie, die ist 1792 herausgekommen. Und in dieser Biografie ist der berühmte Selbstmanagementplan, den er 1770 ungefähr für sich aufgestellt hat. Er war ja ein armer Flüchtling, der ist in England geflohen und hat drüben in Amerika die Unabhängigkeit mit initiiert. Er war ja später war er Minister. Und nach diesem Selbsterziehungsplan hat er sich praktisch Charaktereigenschaften angeeignet und hat von diesen 13, die er sich aneignen wollte, die hat er dann auf einer Tabelle geschrieben und hat täglich bewusst eine Eigenschaft trainiert und hat sich dann Plus- und Minuszeichen gegeben. Und wenn eine Woche lang die Pluszeichen erschienen sind, war für ihn das Zeichen da, dass die Eigenschaft sich schon ziemlich gefestigt hat und hat dann aufgehört. Eine wichtige Biografie war für mich die von Edison. Edison ist ein Missionär gewesen, aber auch ein armer Volksschüler und hat die schriftliche Planmethode erfunden, verbunden mit Kreativität. Und die schriftliche Planung, es ist genial, wie der Edison seine Erfindungen rational und auch intuitiv bearbeitet hat. Und das war eine interessante Sache. Ich habe auch die Biografie von Tesla verarbeitet. Die beiden waren große Könner und haben sich später nicht mehr verstanden, weil er war für Gleichstrom und der Tesla war für Wechselstrom und der Edison hat diesen Wechselstrom als höchst lebensgefährlich angesehen und hat praktisch den Tesla aus seinem Labor geworfen mit seinen sämtlichen Apparaten. Und später sind sie erst wieder zusammengekommen, wie zum Beispiel Tesla und Edison. Und das brauche ich gleich für meinen Vergleich mit der Gründung der GFA, dass die wie Kometen manchmal aufeinander zukommen und jeder Komet hat eine bestimmte Laufbahn. Und so treffen die sich irgendwann mal und strahlen sich gegeneinander an und beeinflussen sich gegeneinander. Aber dann geht ihr Weg wieder auseinander und irgendwann treffen sie sich vielleicht wieder. Und das war bei Tesla und bei Edison der Fall. Das ist die Biografie von Lindbergh, Mein Flug über den Ozean. Und das Interessanteste ist, dass er auch als selbstdisziplinierter Techniker wusste, dass man von New York nach Paris fliegen kann. Und alle Experten Amerikas haben ihn als fliegenden Narr bezeichnet und haben ihn gewarnt, mit diesem einmotorigen Flugzeug, was er sich vorgenommen hat, über den Ozean zu fliegen. Und alle anderen, die dreimotorige, zweimotorige haben, sind abgestürzt und er ist als einziger darüber gekommen, weil er genau wusste, rein rational, das geht nur mit einem einmotorigen Flugzeug und ich kann keine zweite Person mitnehmen, ich nehme da lieber Sprit mit und wenn ich runter muss, dann habe ich mal. Da hat er noch davor solche getroffen über Schwimmeinrichtungen, aber er hat den fliegenden Narr, hat er in die Ecke gestellt, hat den Leuten bewiesen, auch Experten, dass es mit einer exzellenten Planung geht. Das ist ein fantastischer Plan und der hat mich inspiriert, 1946 in meiner Studentenbude in Erlangen einen Lebensplan zu machen. Habe ich 3 Tage dran gearbeitet und habe dann mit Schreibmaschine das geschrieben. Von meinem 26. Lebensjahr, ich war damals Betriebsassistent bei Siemens, was ich mit 36, mit 40 Jahren und was ich mit 65 Jahren erreicht haben will. Und jetzt bin ich schon darüber hinaus und ich kann zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe. Aber damals, 1945, als Nürnberg am Boden zerstört war und Deutschland am Boden zerstört war, gab es nur für uns die einzige Hoffnung. Wenn du etwas werden willst, musst du nicht nur an Wunder glauben, du musst die Wunder auch erwarten. Und wenn du die Wunder erwarten willst, musst du in die Hände spucken und musst was tun. Es gab zwar die Grossmann-Methode, die war uns aber unbekannt, uns jungen Burschen. Außerdem konnten wir uns die nicht leisten als Studenten. Der Grossmann hat nur Leute aufgenommen als Lizenznehmer. Die musste man sich mit Lizenz geben lassen, die Methode, wenn er ein Monatsgehalt bezahlte. Ich habe dann einen Geheimtipp bekommen in von jemandem, der die Grossmann Methode mitgemacht hat, und der schickte mir einen Spiegelartikel, der Spiegelartikel von 1948, und da steht also drin, dass der Herr Dr. Grossmann von seiner Münchner Villa aus einen Fernkurs für Selbstmanagement bearbeitet hat und nicht jeder wird angenommen, das ist wichtig, und wir müssen dann nach seiner Methode die Pläne einreichen und er spielt mit seinen Teilnehmern eine Art Fernschach. Wir sagen ihm, das möchte ich demnächst als aussichtsreichsten Zug durchführen und er schrieb uns zurück, ob das geht oder ob das nicht geht. Ich hatte ziemliche Muffe, ob der mich nimmt. Ja, und dann habe ich dann die Lizenznummer bekommen. Ich war der 1359. Lizenznehmer und das war das erste Buch, was wir dann vom Grossmann bekamen, aber das kennen Sie ja alle. Und für uns war das eine fantastische Persönlichkeit, der Aldi Grossmann. So hat er ausgeschaut. Und er war, wenn ich ihn kurz charakterisieren kann, er war ein Methodenlehrer, streng. Strenger ging es nicht. Er hat keinen Fehler durchgelassen in seiner Planung. Ein strenger Lehrer. Er war ein faszinierender Motivator. Wen er mochte, hat er so 5, 6 Kerle eingeladen. Wir mussten dann mit dem VW nach dem Hofstädter See fahren. Da gab es Fische zu essen. Dann setzten wir uns in den Wald bei ihm am Hofstädter See. Da mussten wir einer nach dem anderen reihum berichten, was er in den letzten 2, 3 Monaten erreicht hat. Und dann wurde auf die Schulter geklopft. Und das war super. Jeder hat von anderen gelernt. Er hat für seine Idee gekämpft. Und da kann ich nur ein Beispiel erzählen, was jetzt fürs nächste Kapitel interessant ist. Er hat nichts durchgelassen und wenn er meinte, dass jemand Unrecht hat, ist er wie Edison. Kalt hat er geurteilt und Edison hat zum Beispiel den Spruch gesagt, ich werde diesen Idioten an die frische Luft setzen und hat seine ganzen Einrichtungen und Akten alles auf den Hof bringen lassen und er musste verschwinden. Eines Tages sagte er, wir haben jetzt Neuwahlen beim Rationalisierungskuratorium in Deutschland. Und das Rationalisierungskuratorium, die Oberleitung, da waren immer hochstehende Industriepersönlichkeiten als Chef. Der Dr. Grossmann hat 6 bis 7 Lizenznehmer, unter anderem mich, in seine Villa gebeten, haben gesagt, sie melden sich jetzt bei RKW an. Und wenn die Hauptversammlung ist, Fuchs, halten Sie eine Laudatio auf mich, schlagen mich vor als Bundesvorsitzender und dann werde ich gewählt. Wir gehen hin in München, ich weiß nicht, wo das war, in welchem Hotel, saßen sich alle um. Dr. Knott war von Siemens Schuckert, der oberste Boss, Dr. Lohse von Siemens Halske und. So, da kam die Wahl. Haben Sie aus dem Publikum noch Vorschläge? Ja, habe ich mich gemeldet. Und wie meine Hand hochhöbe, sagte Alexander Grossmann, der saß neben mir, machen Sie das bitte nicht. Ich kenne meinen Vater. Das gibt eine Katastrophe. Bitte machen Sie das nicht. Ich habe Ihren Vater versprochen, ich mache das. Ich habe also Dr. Grossmann vorgeschlagen. Der war leider, ist Herr Dr. Grossmann anwesend. Und dann kam der Luder. Er hat einen Stock gehabt, hat im letzten Krieg ein Bein verloren, hat auf den Fußboden geknallt und gesagt, das RKW ist ein Sauladen. Und keiner im Vorstand hat je eine Ahnung über Rationalisierung gehabt. Da muss ein Rationalisierungsspezialist hinein. Und ich werde den Maladen auf Vordermann bringen. So in diesem Ton. Ja gut, danke, Herr Doktor. Wir schreiten zur Wahl. Da hat er unsere 6 Stimmen gekriegt. Und die anderen haben da 100 Stimmen für Dr. Lohse oder Dr. Knott. Ich weiß nicht, die anderen von beiden. Ja, und da ist Dr. Grossmann ziemlich böse aus dem Saal. Aber jetzt, das war Grossmann. Er hatte Recht. Er hatte Recht und hat für sein Recht gekämpft. Das muss ich einsehen. Es war, er hätte Rationalisierungsspezialisten in den Vorstand gemusst. Ja, das hat er gesehen. Aber bitte, es ging nicht. Ich war aber begeistert von seiner Methode. Die ging nach 4 Stufen. Man musste das persönliche Situationsanalyse machen, 40 Blätter ausfüllen, die hat er korrigiert und dann mussten wir die aussichtsreichsten Maßnahmen mussten wir in die Zeitplanung nehmen, dann mussten wir die etwas längerfristigen Maßnahmen mit einem Stufenplan durchführen und dann mussten wir die berufliche Situationsanalyse ihm einschicken. Und so hat er so eine Art Regelkreissystem schon gegeben von der Situationsanalyse sofort in die Zeitplanung. Was nicht in die Zeitplanung gehört, kommt zur Wie-Planung. Was in der Wie-Planung zeitplanmäßig erarbeitet werden kann, kommt wieder hoch. Und da habe ich einen tollen Kreislauf gehabt. Im Essen ist im November eine Hauptversammlung. Und in dieser Hauptversammlung kommt auch Dr. Grossmann und. In dieser Hauptversammlung ging es also ziemlich hart zu und viele Mitglieder, unter anderem ich war auch dafür, wir plädierten dafür, dass außer in unserem Grossmann-Bund, wir haben ja die Grossmann-Methode mitgemacht, wir hatten das Fundament, wir wollten aber auch Menschenkenntnis, Menschenführung, Schellbach und diese Leute wollten wir auch mal kennenlernen und wollten die einladen in unseren Grossmann-Abenden. Und das hat Herr Dr. Grossmann verboten und da ging es genau wie bei Tesla und bei Edison, deswegen habe ich das gesagt, das waren zwei Interessengruppen, die nicht vereinbar waren. Und Herr Dr. Grossmann hat recht gehabt. Es gab damals und heute auch viele Guru-Methoden, von denen hat er uns warnen wollen. Ja. Ich war ja damals noch ein kleines Licht mit 29 Jahren. Und die Persönlichkeiten, Vögele, Oertel war Personaldirektor bei Maizena in Hamburg. Vögler waren selbstständige Unternehmer. Und das waren Leute, die haben sich hochgearbeitet und haben auch eine wissenschaftliche und praktische Kompetenz gehabt bezüglich Methode, die war erstklassig. Und die Leute, die hat Dr. Grossmann, wie Luther die Konkurrenten angeschrien hat, zum Beispiel, wir haben noch einen Satz in Erinnerung, Sie wollen mir Vorschriften machen, wie ich meine Methode verbessern kann. Sie haben keine Ahnung. Sie haben so viel Ahnung wie die Katze vom Vater Unser und so. Solche Sätze kamen da. Ich arbeitete weiter mit der Grossmann-Methode, war auch für die Grossmann-Methode und wir gründeten dann die GFA in Frankfurt am Main. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, was machen wir? Ja, da gab es nur zwei Ansichten. Mit Herrn Dr. Grossmann weiter verhandeln, ob es doch nicht geht, dass wir andere Methoden mit hineinziehen dürfen oder uns dann selbstständig machen. Und da gibt es einen dicken Packen Protokolle. Die habe ich dabei, die kann ich euch dann überreichen. Und es wäre jetzt lächerlich, die alle vorzulesen. Aber das waren vier Sitzungen und in der ersten Sitzung wurde also der Beschluss gefasst, wir wollen eine eigene Gesellschaft gründen. Der Name lag noch nicht fest. Und das war in Frankfurt am 10. Januar 1954. Ein Vierteljahr später ist dann die Neuorganisation gekommen und ein halbes Jahr später waren bereits die ersten Erfolge sichtbar. Das weiß ich nicht, das habe ich Herrn Milde gegeben, das zum Abkopieren, wer das haben will, kann sich das nachher geben lassen. Das sind die Gründungsmitglieder, die zeige ich nur in den Bildern. Und das Allerwichtigste war, wir mussten eine Satzung erarbeiten, wir mussten ein Sekretariat haben. Das durfte ja nichts kosten. Das hat ein selbstständiger Unternehmer, ein Herr Berntsen, hat das über 25 Jahre kostenlos geführt, das Sekretariat. Und wir brauchten Standardpläne. Wie planst du deinen Beruf? Wie Lebensplanung, Gesundheitsplanung, solche wichtigsten Dinge, die erstmal die Grundlagen waren für ein Selbstmanagement. Die gab es, die konnte man sich im Sekretariat bei Herrn Doktor, bei Berntsen abfordern. Im Juni hatten wir dann schon viele Institute als Kooperationspartner. Nödling-Institut für Menschenführung. Da gab es eine Siemens-Studiengemeinschaft für Psychologie, hat mit der Firma Siemens überhaupt nichts zu tun. Das waren Fernlehrbriefe. Eine hervorragende Gesellschaft. Korf, Schellbach haben wir schon einbezogen und diese ganzen Leute. Wir hatten eine Leihbücherei. Wir hatten Rundbriefe, immer ein Tonbandarchiv gehabt. Da wurde mit 19 mm Geschwindigkeit oder Zentimeter in der Stunde, wie das heißt, mit der schnellsten Geschwindigkeit, damit es gut abgeschnitten war, wurden die Tonbänder, die Referate aufgenommen. Die konnte sich jeder abfordern und zu Hause anhören, wenn er nicht zu diesem Abend kommen konnte. Dann haben wir die Eintragung ins Gesellschaftsregister genommen gemacht und hatten 103 Mitglieder. Nur die Namensgebung, die war ein bisschen problematisch. Manche wollten das BDM nennen, Bund Deutscher Methodiker. Das klang nach Adolfs Bund deutscher Mädel. Dann wollten manche das als IGP verwenden. Interessengemeinschaft, IG, Interessengesellschaft für Planung, IGP. Ja, und wir sind dann zum Schluss auf GFA gekommen. Das hieß so, am Anfang hieß das erst Gesellschaft für Arbeitsmethodik und Lebensplanung. Die Lebensplanung haben wir dann rausgenommen. Aber der interessante Satz, obwohl Herr Dr. Grossmann uns den Stuhl vor die Tür gesetzt hat, wussten wir, dass wir auf seinen Schultern stehen. Wir wären nichts das geworden, was wir damals waren, wenn wir nicht die Grossmann-Methode für unsere Laufbahn verwendet hätten. Und da kam der schöne Satz rein in die Satzung. Was zurückliegt, ist nie verloren. Wir nehmen den neuen Weg auf und was uns zusammenführte, da war die Grossmann-Methode gemeint, und die Begeisterung für planmäßiges Schaffen auf dem Urgrund der Grossmann-Methode wird beibehalten. So, das waren jetzt die Gründungsmitglieder. Wie gesagt, ich war ein kleines Licht, ich bin da nicht dabei bei der Vorstandssitzung gewesen. Das war der erste Vorsitzende, der Personaldirektor von Maizena, das war ein Versicherungsdirektor von Nordstern, das ist der Herr Vögele, der in Karlsruhe lange noch gelebt hat und erst vor 2-3 Jahren gestorben ist. Und das war Hofmann aus Wien, der die erste Zeitung für die GFA redigiert hat. Das war auch noch ein Gründungsmitglied, ein Herr Huhn, der hat im Ruhrgebiet sehr stark gewirkt. Und dann sollte ich fairerweise doch das zeigen, dieses Bild, das stellt Herrn Berntsen dar, der hat sich so selbstlos mit dem Sekretariat abgequält. Da konnte man anrufen oder ihn anschreiben. Der hat Bücher eingepackt, der hat Tonbänder eingepackt, der hat sich für die Leute eingesetzt und. Hat er 25 Jahre lang gemacht und nichts dafür genommen oder gesagt, höchstens gleich mal die Briefmarken ersetzt bekommen. Wir hatten dann 1954, als ihm das halbe Jahr rum war, 8 Gruppen, soviel ich weiß hier. Und in Nürnberg war ein Herr Direktor Ott, der stammte aus Burgkunststadt, der war Gründungsmitglied mit oben in Essen, der stammte aus Franken. Und insgesamt hatten wir 103 Mitglieder.
So viel für heute. Der Vortrag wird in der nächsten Woche fortgesetzt. Wenn Sie Anregungen und Hinweise haben, liken Sie die GFA e.V., werden Sie Mitglied oder abonnieren diesen Podcast. Nähere Infos finden Sie unter gfa-forum.de. Handelt es sich um historische, immer noch aktuelle Vorträge? So besuchen Sie doch auch gfa-history.de. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Jonas.